Ja, wir haben heute schon viel über die Kritik am Optimismus, am Technikoptimismus, am übertriebenen Technikoptimismus gesprochen, wollen jetzt aber auch ein Beispiel aufgreifen, wo die Digitalisierung doch ein ganzes Stück Dinge vorangebracht hat. Ein Beispiel, das in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hat. Die sogenannten Offshore-Leaks zeigen nämlich, wie einfach es ist, über sogenannte Steueroasen, Steuern, darum heißen sie auch so, zu sparen und beziehungsweise zu hinterziehen. Und möglich wurden diese Offshore-Leaks durch eine Datenverarbeitung in einem riesigen Ausmaß. 260 Gigabyte mussten analysiert werden. Die Süddeutsche Zeitung hat das in guter bayerischer Tradition als 500.000 Ausgaben der Bibel übersetzt.
Unter diesen vielen Bibeln standen die bislang vertraulichen Dateien, die von zwei Firmen stammen, die auf die Errichtung von Firmen in Steueroasen spezialisiert sind. Sie gehören zu den größten Anbietern weltweit. Sie wurden von einer anonymen Quelle besorgt, diese Daten, und von 84 Journalisten wochenlang analysiert. Koordiniert wurde die Aktion durch das International Consortium of Investigative Journalists. Aus Deutschland waren die Süddeutsche Zeitung eben und der Norddeutsche Rundfunk beteiligt und haben die Informationen jetzt veröffentlicht.
Und wir sprechen jetzt mit Dr. Christian Humborg, dem Geschäftsführer von Transparency International Deutschland, über die Offshore-Leaks. Er ist hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es wurden ja Angaben aus 10 Steueroasen ausgewertet. Es geht um 130.000 Personen aus über 170 Ländern. Eine riesige Menge von, sagen wir mal diplomatisch, Steueroptimierern. Hat Sie dieses Ausmaß überrascht?
Eigentlich nicht. Es gibt eine NGO, Tax Justice Network, die seit vielen Jahren an dem Thema dran ist, immer wieder trommelt zum Thema, aber man hat ja nicht so viel zugehört. Aber wenn in den letzten Jahren deren Berichte gelesen hat, der wusste schon, was dort alles verborgen ist in diesen Offshore-Zentren. Und da ist man dann wenig überrascht.
Technik macht ja den schnellen Transfer der Gelder in diese Steueroasen enorm einfach, wenn nicht überhaupt erst möglich. Wie funktioniert das genau?
Also es ist natürlich so, dass man jetzt nicht in Deutschland relativ schnell zur Bank geht und da eben Überweisungen hintätigt und dann das Konto eröffnet. Aber gleichwohl ist es auch nicht mehr so kompliziert wie früher. Früher musste man halt tatsächlich mit Koffern dorthin fliegen oder irgendwie anders dahin kommen. Das geht heute alles bedeutend einfacher. Aber man muss natürlich zunächst mal diese Einheit schaffen, diesen Trust oder diese Stiftung, damit dann überhaupt erstmal dorthin Zahlungen überwiesen werden können. Aber letztlich ist es schrecklich einfach und das ist ja auch das Problem.
Jetzt ist der Fokus der Berichterstattung und das Klischee immer so Kriminelle und Steuerhinterzieher. Aber was ist denn mit den multinationalen Konzernen, die ja vielleicht ganz legal ihr Firmenkonglomerat optimieren, um Steuerzahlungen zu vermeiden? Spielen die da auch eine Rolle?
Also in den Schattenfinanzzentren, so nennen wir die Steueroasen, weil wir immer finden, Oasen ist so ein positiver Begriff, das passt gar nicht. In diesen Schattenfinanzzentren, da kommen halt verschiedene Akteure zusammen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Wir haben auf der einen Seite die Kriminellen, also Menschenhändler, Waffenhändler, Drogenbarone, korrupte Diktatoren, aber auf der anderen Seite auch Akteure, die einfach nur Steuern sparen wollen oder optimieren. Und dazu gehören auch zahlreiche Multinationals, sehr viele Multinationals. Das muss dann auch nicht immer gleich in der Pazifik oder auf den karibischen Inseln sein, weil es gibt natürlich auch viele Steueroptimierungsplätze, die viel näher liegen. Aber letztlich erhalten natürlich beide diese Orte am Leben. Also es braucht beide. Und insofern muss man sagen, machen sich natürlich die, die dann diese Plätze mit am Leben erhalten, sind auch ein Stück weit mitverantwortlich.
Schon, Sie haben es schon angedeutet, Steueroasen ist ja so ein bisschen Klischeebild. Also von der Südseeinsel, auf der Steuerflüchtlinge ihre Millionen am Strand verprassen. Oder stimmt das? Ist das nicht ein globales Problem, Steueroasen?
Genau, man muss also verschiedene Aspekte unterscheiden. Zwei wesentliche Indikatoren ist zum einen, wie stark kann man dort weniger Steuern zahlen? Also muss man beispielsweise überhaupt keine Steuern zahlen? Und das zweite, wie geheim kann man dort eine Stiftung oder einen Trust gründen? Das sind die zwei wesentlichen Faktoren. Wenn man sich die Analyse vom Tax Justice Network, dieser Nichtregierungsorganisation, die sich mit dem Thema befasst, anschaut, dann stellt man fest, dass die zum Beispiel die Schweiz, die City of London, Florida und Delaware auch ganz oben sehen als Steueroasen weltweit mit einem anderen Blickwinkel, weil sie halt nicht allein auf die Geheimhaltung gucken, sondern auch schauen, wie viel Geld wird denn dort gebunkert.
Jetzt gibt es diese Daten, die die Medien haben, aber nicht an die Behörden rausgeben wollen, um ihre Informanten zu schützen, weil das ja auch ein Grundprinzip journalistischer Arbeit ist. Was halten Sie denn von dieser Entscheidung, dass die Daten jetzt sozusagen unter Verschluss bleiben?
Na gut, die Daten bleiben ja nicht komplett unter Verschluss, sondern es wird ja im Moment permanent veröffentlicht und publiziert. Insofern kann man ja nicht sagen, dass die jetzt alle komplett verstecken. Ich finde es erstmal richtig, dass Medien sagen, wir haben ja auch die Verantwortung des Quellenschutzes und es ist die Entscheidung der Medien, wie sie dort kontextualisiert veröffentlichen. Das war ja auch immer ein großer Kritikpunkt in der ganzen WikiLeaks-Debatte. Kann man unkontextualisiert Daten einfach veröffentlichen. Ich respektiere da die Entscheidung der Süddeutschen und auch der ICIG, also dieses internationalen Konsortiums. Ich würde mir natürlich trotzdem am Ende des Tages wünschen, dass alle, die da Dreck am Stecken haben, irgendwie gekriegt werden. Und da muss man mal überlegen, wie man das macht.
An der Auswertung dieser Daten waren Journalisten aus 54 Ländern beteiligt. Ist die internationale Vernetzung und die digitale Verarbeitung dieser riesigen Datenmengen perspektivisch die einzige Möglichkeit, solche komplexen Sachverhalte aufzuklären? Ist das die Zukunft vielleicht auch journalistischer, investigativer Recherche?
Ich glaube schon. Also das ist mit etwas, was ich am faszinierendsten an dieser ganzen Geschichte finde. Auch nicht nur, dass so viele beteiligt waren, sondern dass man auch vorher gar nichts gehört hat. Also da können 84 Journalisten aus 54 Ländern zusammenarbeiten, ohne dass das mal vorher jemand mitkriegt. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und wir haben ja eben das Problem, dass die Kriminellen global agieren, Unternehmen agieren global. Nur die Medien, die sind noch unglaublich national strukturiert. Man kennt ja einfach die Debatte, wie man überhaupt die armen EU-Journalisten und Journalistinnen immer in die Redaktion integriert, dass die auch mal ihren einen Artikel im Politikteil kriegen. Und wenn wir uns das natürlich dann noch global ansehen, dann stellen wir fest, was da noch zu tun ist. Insofern, ich glaube, das ist die Zukunft.
Und noch eine letzte Frage oder bitte um kurze Antwort. Die Daten sind, die Katze ist aus dem Sack, könnte man sagen. Was erhoffen Sie sich denn jetzt konkret an Konsequenzen daraus?
Ja, ich hoffe, dass der politische Druck steigt. Das wäre jetzt zu viel, alle Forderungen aufzuzählen. Aber die Zivilgesellschaft hat seit vielen Jahren viele Forderungen dorthin formuliert. Und eine davon will ich nur herausgreifen. Das ist das Thema der Beneficial Ownership, der tatsächlichen Eigentümerschaft. Also, dass man immer weiß, wem ein Unternehmen gehört. Das ist auch das, was die EU gerade in der Anti-Geldwäsche-Richtlinie haben will. Da sperrt sich gerade noch Deutschland. Schäuble wird unglaubwürdig, wenn er sich dem weiter dort verweigert. Wenn er das ernst meint, was er gerade sagt, dann muss er jetzt auch der Vorlage der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU so zustimmen.
Herzlichen Dank, Christian Humburg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Wir sprachen über die Offshore-Leaks, die in dieser Woche an die Öffentlichkeit gekommen sind. Erstaunlich, dass es so geheim geblieben ist. Ja, das im digitalen Zeitalter, das ist wirklich nicht. Vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier bei uns im Studio waren.
Bitte sehr.